Wir sprechen mit Axel E. Fischer. Er ist der designierte Vorsitzende der Enquete-Kommission des Bundestages mit dem Titel Internet und digitale Gesellschaft. Herr Fischer, seit wann wissen Sie, dass Sie der Vorsitzende dieser Kommission sein werden?
Also ganz genau weiß ich das seit wenigen Wochen, nachdem die CDU-CSU-Fraktion, die das Vorschlagsrecht hat, mich zum Vorsitzenden gewählt hat.
Genau, Sie sind ja seit dem 4.3., glaube ich, ist die Kommission installiert, aber die Arbeit wird erst Ende April aufgenommen.
Wann ist das? Es gab bisher einen Antrag, der angenommen wurde. Das heißt, der Bundestag ist beauftragt, diese Enquete-Kommission einzurichten. Und zurzeit laufen die Benennungen für die Sachverständigen. Es ist ja so, dass einmal 17 Abgeordnete in der Kommission sind und 17 Sachverständige, die die Fraktionen entsprechend aussuchen. Da sucht man sich Professoren, die sich in dem Bereich auskennen, aus oder andere Fachleute bis hin zu Leuten aus der sogenannten Netzgemeinde. Und dieses Verfahren läuft gerade. Und sobald diese beschlossen sind, werden sie offiziell vom Präsidenten angeschrieben und dann kann die konstituierende Sitzung stattfinden.
Zeichnet sich schon ab, wer für die CDU-Fraktion als Experte in der Kommission sitzen wird?
Wir haben einen Vorschlag der Fraktionsführung unterbreitet, der jetzt noch abgestimmt werden muss. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende dieser Woche wahrscheinlich das Okay haben werden.
Vielleicht nochmal in so einer möglichst kurzen Fassung für den Hörer, der mit Enquete-Kommissionen nicht vertraut ist im Allgemeinen und auch im Speziellen mit dieser Kommission nicht. Was ist der Auftrag dieser Kommission?
Der Auftrag einer Enquete-Kommission ist grundsätzlich, längerfristige Entwicklungen von wichtigen Themen zu bearbeiten und dann dem Bundestag Empfehlungen zu unterbreiten, wie gehandelt werden soll. Das können allgemeine Empfehlungen sein, bis hin auch zu ganz konkreten Vorschlägen. Eine Enquete-Kommission ist im Wesentlichen darauf angelegt, dass man miteinander spricht und versucht, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Es wird also mit meiner Aufgabe dann sein, dafür zu sorgen, dass möglichst Kompromisse gefunden werden, bei denen alle oder möglichst alle mitgehen können. Das würde ich auch versuchen, in meiner Arbeit in den Vordergrund zu stellen, dass man nicht sagt, wir sind jetzt Regierungskoalition und stimmen das einfach mehrheitlich ab, sondern wir wollen schon, dass die Opposition da genauso mit eingebunden wird und dass man sich am Schluss dann auf entsprechende Dinge in einem Bericht einigt.
Auf bundestag.de kann man jetzt lesen, es gehe darum, dass das Internet nicht länger als Bedrohung wahrgenommen wird, sondern eben als Chance für die Gesellschaft. Nun ist das Netz ja schon seit Jahren längst Lebensraum und auch Wirtschaftsraum für nicht nur junge Generationen, sondern für fast alle Teile der Gesellschaft. Ist dieser Ansatz nicht schon etwas überholt?
Nein, der Ansatz ist überhaupt nicht überholt. Ich begrüße sehr, dass die Netzpolitik einen großen Stellenwert jetzt auch bei den Fraktionen hat und dass es mit der Einsetzung dieser Enquete-Kommission, mit diesem Beschluss im Deutschen Bundestag nochmal nach außen dokumentiert wurde. Die Politik war in den letzten Jahren ja auch in diesen Themen schon unterwegs, nicht so im Medienfokus wie jetzt, aber man hat sich um solche Themen gekümmert, wie zum Beispiel im Telekommunikationsrecht oder auch bei der Frage Jugendschutzrecht. Und die Enquete-Kommission wird dies in ihrer Arbeit aufgreifen und dann zu einem entsprechenden Ergebnis kommen.
Die letzte Enquete-Kommission, die sich diesem Thema gewidmet hat, ist im Jahre 1995 installiert worden. Ist doch eine sehr lange Zeit, die dazwischen liegt, oder?
Das ist durchaus richtig. Ich denke auch, dass die Aufgaben, die wir jetzt in dieser Enquete haben, sich etwas von der anderen unterscheiden, weil sich eben vieles in der Gesellschaft auch verändert hat. Wir werden, davon gehe ich aus, in dieser Enquete-Kommission auch die grundsätzlichen Veränderungen der Gesellschaft uns anschauen. Denn das Internet nimmt ja Einzug in die Wohnhäuser unserer Bürgerinnen und Bürger. Etwa 70% der Bundesbürger sind derzeit im Netz und das ist auch gut so. Und das nimmt ja auch noch zu. Es werden ja immer mehr und nicht weniger. Und da haben wir große Aufgaben vor uns. Da geht es um Breitbandverkabelungen und vieles mehr, was mit berücksichtigt werden muss. Und wir wollen ja versuchen, dass wir diese digitale Spaltung, von der manchmal gesprochen wird, überwinden. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg.
Nun gibt es ja lebhafte Diskussionen, was das Netz denn eigentlich genau sei. Auf der einen Seite heißt es ist eines von vielen Medien, ein neues Medium. Auf der anderen Seite heißt es, gerade auch von engagierten Netzbürgern, es ist ein Lebensraum. Wie würden Sie für sich das Netz definieren?
Also ich glaube, dass das Netz unterschiedliche Möglichkeiten bietet für die Menschen, die es nutzen. Und für den einen mag es ein Lebensraum sein, weil er Tag und Nacht quasi im Netz unterwegs ist, wie auch immer. Für den anderen ist es ein einfaches Hilfsmittel, um bestimmte Formulare anzufordern oder E-Mails zu schreiben. Für den dritten ist das Netz besonders interessant, um irgendwelche Computerspiele online zu spielen.
Und was ist es für Sie?
Für mich persönlich ist das Netz ein Hilfsmittel für die tägliche Arbeit und auch ein Austauschmedium, das ich sehr gerne nutze. es ist für mich vom zeitlichen Ablauf her, wenn man an den Bundestag denkt, bisher kaum möglich gewesen, Tag und Nacht im Netz zu sein. Ich habe aber jetzt, das gebe ich zu, schon entdeckt, dass ich mit meinem Handy auch in Sitzungen online sein kann. Und
sind Sie das auch?
Ab und zu schon, doch, ja. Dass ich da auch über Facebook zum Beispiel, um nur eines, es gibt ja viel mehr, um ein Beispiel zu nennen, auch aus Sitzungen raus, eigentlich, wenn ich wollte, Bilder und Berichte an die, in Anführungszeichen, Öffentlichkeit geben könnte.
Und haben Sie das schon mal praktiziert?
Habe ich auch schon praktiziert, ja.
Sie haben ja ein Smartphone neben sich liegen, also da sind ja alle Fähigkeiten sozusagen im Gerät versammelt, die man braucht. Es gibt ja dieses Interview in der Stuttgarter Zeitung von Ihnen, was jetzt mehrfach im Netz zitiert worden ist, wo es heißt, Sie hätten eben nicht die Zeit, sich Tag und Nacht im Netz aufzuhalten. Einige engagierte Netzbürger waren daraufhin auch sehr irritiert, dass der Vorsitzende der Enquete-Kommission sich in dieser Form über das Netz äußert.
Ich glaube, diese Aussage war einfach ehrlich für einen Bundestagsabgeordneten, denn ich gehe davon aus, dass es meinen Kollegen im Deutschen Bundestag, die ihre Arbeit alle sehr ernst nehmen, auch nicht möglich sein kann, Tag und Nacht im Netz zu sein, weil man eben bei verschiedenen Sitzungen, bei öffentlichen Veranstaltungen und sonstigen Dingen ist. Wenn es in Anführungszeichen mit Tag und Nacht im Netz sein reicht, dass man sein Smartphone dabei hat, wo man ab und zu auch mal E-Mails oder sonstiges schreibt, na dann bin ich doch fast Tag und Nacht im Netz, ja.
Wie würden Sie denn Ihre eigenen Netzaktivitäten skizzieren? Was machen Sie im Netz, außer eben die normalen E-Mail-Verkehre da zu betreiben?
Für mich ist das Netz sehr wichtig für die Gewinnung von Informationen, auch wenn es um Geschwindigkeit geht. Ich gebe auch das ganz offen zu. Ich habe auch schon in Bundestagsdebatten dann parallel mal im Netz Dinge nachgeschaut, die Redner vorne dran gesagt haben, ob die auch stimmen können. Das Netz ist also insofern für mich die Möglichkeit, schnell an Informationen zu kommen und mich schnell mit Leuten auszutauschen. Und das nutzt man, wenn man weiß, wie das geht, immer mehr.
Nun sind Sie ja auch auf Facebook aktiv, habe ich gesehen. Sie haben sowohl eine Seite als Bundestagsabgeordnete als auch eine private Seite. Dort kann man sehen, dass Ihre Lieblingsseiten drei Seiten sind. Einmal Ludwig Erhard, dann Friedrich Merz und Ja zu Kernenergie. Jetzt würde man ja erwarten, mit Blick auf den Vorsitzenden der Enquete-Kommission, dass da vielleicht Seiten auftauchen wie Heise oder Telepolis oder vielleicht netzpolitik.org. Was sind Ihre primären Informationsmedien in Sachen Netzpolitik?
Also zu der Frage, welche Seiten ich als Lieblingsseiten habe, war das so, dass mir die vorgeschlagen wurden. Ich hoffe, dass nach diesem Interview jetzt ich auch Vorschläge für andere Seiten bekomme, die man dann auch mit aufnimmt und damit dieses Feld etwas verbreitert. Die Informationen für mich über Netzpolitik hole ich mir dann natürlich überwiegend aus dem Netz heraus, das ist völlig klar, oder rede dann auch mit Kollegen, die sich in den Bereichen auskennen oder auch mit Sachverständigen.
Was sind so Ihre Quellen denn da im Netz, wenn Sie die Netzpolitik-Informationen im Netz suchen?
Ja, da gehe ich eigentlich querbeet über alles, was es da so gibt, wo man nachhaken kann. Da finden Sie unterschiedlichste Online-Foren bis hin zu, ja, manchmal auch Wikipedia, wobei das natürlich nicht so aktuell ist, wie man sich das in manchen Bereichen wünscht. Und natürlich auch Suchmaschinen und sonstiges.
Sowas wie favorisierte Blogs oder Online-Portale, die Sie ganz speziell als Ihre Favorites benennen würden. Gibt es da sowas ganz Konkretes?
Das sind im Prinzip so viele, die ich unterschiedlich nutze, dass ich es nicht sagen könnte, dass ich da einen Favoriten hätte, wo man unbedingt immer drauf muss. Das hängt wirklich dann auch von der Frage ab, was ich suche.
Schauen wir uns mal die Agenda der Kommission etwas näher an. Es ist ja doch eine sehr lange Liste an Themen, die die Kommission behandeln will. Was sind aus Ihrer Sicht die akutesten, die virulentesten Themen, die in der nächsten Zeit behandelt werden sollten?
Wir werden vermutlich die Themenbearbeitung gestalten in vier großen Blöcken. Ich gehe davon aus, dass wir zum einen eine Betrachtung machen über die Frage, welche Rechtsfragen müssen geklärt werden, also Recht, Innenpolitik. Das geht dann von Verbraucherschutz über bis, also die ganzen Bereiche, was juristisch halt entscheidend wäre. Wir werden mit Sicherheit einen wichtigen Bereich im Bereich Kultur, Bildung, Forschung haben, wo wir dann auch über E-Learning und andere Dinge vermute ich mal reden werden. Wir werden darüber hinaus die Veränderung der Gesellschaft betrachten. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass man quasi fast von einer digitalen Revolution sprechen kann, weil sich die Gesellschaft verändert. Das Internet, wenn das jetzt über 70% schon nutzen, hat unser Leben verändert, wird auch die Arbeitswelt verändern. Und das muss unbedingt auch dann entsprechend besprochen werden, geklärt werden. Also diesen Bereich werden wir aufgreifen. Und dann werden wir uns noch unterhalten über die Frage, welche Auswirkungen hat es für die Wirtschaft? Deutschland ist ein Industriestandort nach wie vor. Wir haben weltweit gesehen einen sehr hohen Lebensstandard, einen hohen Wohlstand, der im Wesentlichen von wenigen Branchen getragen wird. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass für die Zukunft Deutschlands auf einem hohen Niveau, was ja auch wichtig ist für die Sozialsysteme dann, dass man sie weiter finanzieren kann. Wir diskutieren den Haushalt mit seiner Schieflage ja immer wieder. In diesem Bereich auch wirtschaftlich vorankommen könnten. Und deshalb wird dieser Bereich Wirtschaft ein wichtiger Themenblock sein, in die wir diese Punkte, die im Antrag sind, unterordnen werden. Also die Punkte werden dann auf diese Bereiche verteilt. Und wir haben einen fünften Punkt, der uns sehr wichtig ist. Das ist die Beteiligung der Bürger, die über entsprechende Möglichkeiten eingebunden werden sollen. Da sind wir noch aktiv in der Diskussion.
Das ist ja ein sehr interessanter Punkt. Es ist ja teilweise die Rede davon, dass der 18. Sachverständige der Kommission der Bürger sein soll, der über Angebote, die Sie im Online machen wollen, mitwirken kann. Wie kann das ganz konkret aussehen?
Also wir wollen eine große Transparenz, zum Beispiel, wenn wir eine Anhörung planen, dass die Texte für die Anhörung vorher schon im Internet sind, dass dann auch die Bürgerinnen und Bürger über das Internet uns Informationen geben können, was sie jetzt den Sachverständigen zum Beispiel fragen würden, was sie von bestimmten Texten halten, bis hin zu Überlegungen, dass man bei einer Anhörung eine sogenannte Twitter-Wall aufbaut, wo dann die Möglichkeit ist, online dann quasi mit dabei zu sein und auch Kommentare abzugeben, was dann den Fragesteller aus der Kommission die Möglichkeit gibt zu sagen, ach, die Frage, die ich auf dem Zettel habe, ist weniger interessant als die, die da gerade einer von draußen rein twittert. Ich stelle mal die. Diese Möglichkeiten wollen wir alle nutzen, bis hin zu Diskussionsforen und mehr.
E-Participation, also elektronische Teilhabe, ist ja einer der Schlüsselbegriffe, eben auch Teil der Agenda Ihrer Kommission. Wie könnte E-Participation aussehen, perspektivisch auch für den alltäglichen politischen Betrieb über das Arbeiten der Kommission hinaus? Was könnten Sie sich da vorstellen?
Wir hoffen, dass das Ergebnis dann ist, dass zum einen natürlich Verwaltungshandeln vereinfacht wird, dass Führerscheine online bestellt werden können. Mit dem elektronischen Personalausweis, den wir ja einführen wollen, wird es einiges vereinfacht. Bis hin zu der Möglichkeit, wie die wir im Bereich E-Petitionen schon haben beim Deutschen Bundestag. Das Projekt wurde ja vom Institut für Technikfolgeabschätzung mit begleitet. Da war ich als Berichterstatter damals noch mit zuständig, dass das entsprechend weiterentwickelt wird, dass man möglichst den Bürger frühzeitig in Dinge mit einbindet.
Im angelsächsischen Bereich macht jetzt Open Data Furore seit einiger Zeit. Könnten Sie sich sowas auch in Deutschland vorstellen? Wie könnte das dann aussehen?
Also ich will jetzt die Ergebnisse der Orchid-Kommission nicht vorwegnehmen, aber dieses Thema werden wir uns mit Sicherheit intensiv vornehmen und grundsätzlich vorstellen könnte ich mir schon einiges, ja.
Aber Sie als Netzexperte und Vorsitzender der Kommission, designierter Vorsitzender, welche Modelle könnten Ihnen vorschweben, die man überhaupt erstmal diskutiert in der Kommission, die Open Data betreffen?
Ich muss, was das angeht, diese Dinge mit den Obleuten besprechen, was da in diesem Bereich gemacht werden soll. Wir haben auch die Schwerpunktthemen nur auf diese fünf Bereiche bisher festgelegt und werden in einer der nächsten Wochen, sobald die Kommission mal konstituiert ist, uns das Arbeitsprogramm geben und dann werden wir auch festlegen, was wir im Bereich Open Data machen werden.
Es gab ja jetzt vor einigen Tagen das Politcamp in Berlin, also so eine große Konferenz mit vielen wichtigen Netzakteuren. Politiker trafen auf Netzakteure. Waren Sie eigentlich da zu Gast?
Nein, das war ich nicht.
Da gab es einen Schlüsselbegriff Liquid Democracy, das soll ein neues Demokratiemodell sein. Können Sie sich sowas vorstellen, dass sowas praktikabel ist?
Wir werden mit Sicherheit in diesem Bereich auch über die Frage einer Teilnahme an einer elektronischen Wahl diskutieren. Ob sowas wirklich praktikabel ist, muss man im Einzelnen sehen. Das muss man dann auch überprüfen. Ich persönlich habe, was das angeht, weil das Grundgesetz ja zur Frage, wie Wahlen abzulaufen haben, klare Ansätze hat, muss man fragen, ob es überhaupt möglich wäre, ob die Wahl dann noch gleich allgemein und so weiter ist. Diese Diskussion gab es ja schon öfter, aber ich möchte, dass wir an diese Themen ergebnisoffen rangehen und nicht von vornherein sagen, das gibt's gar nicht oder das gibt's auf jeden Fall. Das wäre der falsche Ansatz für die Orchid-Kommission. Man muss sich grundsätzlich offen mit den Themen beschäftigen und muss dann versuchen, im Ergebnis das zusammenzuführen, die Positionen auch, die in der Kommission dann zustande kommen.
Jetzt gibt es ja einen weiteren Begriff, der explizit genannt wird in dem Antrag, der im Bundestag beschlossen wurde. Da geht es um die Netzneutralität, ein umstrittener Begriff. Wie würden Sie Netzneutralität definieren?
Also für mich heißt das ganz klar, dass wir im Internet die größtmögliche Freiheit geben müssen. Diese teilweise übertriebene Regelungswut muss man versuchen zurückzuhalten. selbstverständlich ist für mich, dass die Freiheit des Einzelnen dort aufhört, wo er die Freiheit eines anderen einschränkt, wie es im Grundgesetz auch steht. Aber das ist für mich der Hauptpunkt. Größtmögliche Freiheit im Netz garantieren. Und das wird auch Aufgabe der Orchid sein, die so zu machen, dass damit die Sicherheit auch gewährleistet ist, dass die Nutzer auch etwas an Medienkompetenz gewinnen. Denn es ist für mich manchmal interessant, wie über die Frage von Daten im Netz diskutiert wird, wer darf welche sehen und man in bestimmten Foren selbstverständlich alle Daten freigibt und sich gar nicht drum kümmert, weil man das Gefühl hat, man sitzt in seinem eigenen Zimmer, quasi im Privaten, sitzt am PC und tickert eigentlich durch die Welt und ja, gibt der Öffentlichkeit viele Dinge preis, die man vielleicht gar nicht preisgeben wollte. Das hat dann mit Medienkompetenz zu tun, auch das wird mit dazugehören.
In der ersten Fassung des Antrags hieß es noch, der Deutsche Bundestag solle Sorge dafür tragen, dass die Internetinfrastruktur gewährleistet ist und auch die Netzneutralität gewährleistet ist. Das wurde dann etwas zurückgenommen und allgemeiner formuliert. Warum eigentlich?
Da gab es von verschiedenen Seiten den Wunsch, dass man das etwas offener formuliert. Und da wir diesen Antrag nicht nur mit Union und FDP, sondern auch mit SPD und Grüne einbringen wollten, hat man sich dann darauf geeinigt, den Konsens zu nehmen, der alles offen lässt und uns die Möglichkeit gibt, dorthin zu gehen, wo wir wollen, aber die anderen noch mitmachen können.
Und Ihre persönliche Einschätzung, ist Netzneutralität etwas, was der Staat gewährleisten sollte?
Das ist die Frage, ob er das überhaupt kann. Es wird Aufgabe der Orchid-Kommission sein, sich das genauer anzuschauen. Wir können ja mal auch darüber diskutieren, was in China gerade abläuft und was Google sich da mit China gerade bietet.
Tun wir das? Wie schätzen Sie das
ein? Also es wird eine spannende Sache sein, ob diese Idee der Umleitung über Hongkong Wirkung zeigt und wer dann am Schluss am längeren Hebel sitzt. Ich habe auf jeden Fall mal Respekt vor Google, dass sie sich dahingestellt haben und gesagt haben, sie nehmen den Kampf mal auf. Denn sie geben damit ja ein Stück weit einen Marktpreis, der für so ein Unternehmen ja auch interessant wäre. Und man wird in der Rückschau sehen, ob es erfolgreich und vernünftig war oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich Respekt davor, dass man gesagt hat, man geht das mal an.
Nun gibt es ja gerade mit Blick auf das Beispiel China Stimmen, die sagen, Netzneutralität muss gesetzlich verankert sein, um eben beispielsweise Zensur unmöglich zu machen.
Das könnte ein Ergebnis der Kommission sein, aber das werden wir dann sehen.
Weiteres Schlüsselwort in der Agenda der Kommission ist Open Access, auch sehr umstritten. Was halten Sie von Open Access?
Nun ja, auch diese Diskussion werden wir im Rahmen der Orchid-Kommission ausführlich führen müssen. Das Problem ist ja dann immer auch die Diskussion, wie geht man mit dem Urheberrecht um, wie sieht es mit Texten aus, die Einzelne eingestellt haben. Das wird mit Sicherheit ein großes Thema werden.
Aber können Sie sich vorstellen, dass sich die Bundesregierung oder der Bundestag dafür stark macht, dass Open Access gerade im wissenschaftlichen Bereich wesentlich stärker wird? Ist das wünschenswert aus Ihrer
Sicht? Also es könnte durchaus sein, dass der Bundestag sich in diese Richtung bewegt. Vielleicht sogar auch schon bevor die Orchid-Kommission sich dazu entsprechend geäußert hat. Ich gehe aber davon aus, dass es ein Teil ist, über den sich die Orchid-Kommission auch eine Meinung bilden wird. Ich lege aber großen Wert darauf, dass man die Ergebnisse nicht vorwegnimmt, sondern dass man diese Dinge wirklich auch ergebnisoffen diskutiert. Es gibt zumindest Ansatzpunkte, wo ich sage, es ist notwendig, dass man darüber spricht. Denn so wie es jetzt im Augenblick abläuft, kann es ja eigentlich nicht bleiben.
Wir hatten ja gerade schon mal das Thema Partizipation, Teilhabe, Digital Divide, also digitale Spaltung. Nun gibt es ja schon seit längerer Zeit Projekte außerhalb des Bundestages, wo Bürger die Chance haben, sich an Abgeordnete zu wenden. Abgeordnetenwatch.de ist so ein Beispiel. Was halten Sie von dieser Plattform? Ich habe da mal nachgesehen, es sind ja 3 Fragen an Sie gerichtet worden oder 5 Fragen, glaube ich sogar. Und Sie haben 2-mal mit einer Standard-E-Mail geantwortet, während andere Kollegen teilweise 40, 50, 100 Antworten in persönlicher Art und Weise da formulieren. Ist das ein Angebot, das Sie interessiert oder halten Sie das für nicht adäquat?
Bürger, die mit mir in Kontakt treten wollen, können das seit vielen Jahren über elektronische Medien, über meine Internetseite, über E-Mails oder auch telefonisch oder per Brief. Und ich gehe davon aus, dass man, wenn Anfragen kommen, auch weiß, mit wem man es da zu tun hat. Und das ist über abgeordnetenwatch.de nicht ganz so einfach. Deshalb habe ich mich bisher in dieser Sache so verhalten, dass ich den Bürgern, die sich an mich wenden, die Möglichkeit gebe, sich direkt an mich zu wenden. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Der Wert ist ja bei Abgeordnetenwatch, dass diese Kommunikation transparent und nachvollziehbar für Dritte stattfindet, eine Art Forum eben. Und viele Ihrer Abgeordnetenkollegen nehmen das ja wahr. Ist das Leichtfertigkeit oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich glaube, dass es jeder seinen eigenen Arbeitsstil hat und das ist auch gut so. Denn man kann immer auch hier in der Rückschau bewerten, ob es dann von Erfolg gekrönt war oder weniger von Erfolg gekrönt war. Ich habe mich dazu entschieden, das ähnlich zu machen, wie auch Wolfgang Schäuble das gemacht hat, weil es bisher keinerlei Probleme im Wahlkreis oder sonstiger Art gab, dass Menschen, die mich angeschrieben haben, keine Antwort bekommen haben. Und für mich ist dann doch schon wichtig, mit wem ich es da zu tun habe. Und das ist halt auf einem anderen Weg deutlich einfacher zu überprüfen als über so ein Online-Forum.
Wie könnte denn Transparenz eigentlich im parlamentarischen Alltag aussehen zukünftig? Ist es für Sie vorstellbar, beispielsweise die Entwicklung von Gesetzen anhand von Prozessen zu veranschaulichen, die es dem Bürger nachvollziehbar machen? Wer hat welchen Vorschlag gemacht? Wer zu welchem Zeitpunkt welchen Vorschlag gemacht? Stichwort Lobbyismus ist ja da auch oft in der Diskussion. Wäre das ein Vorgang, den Sie begrüßen würden?
Also bei Abgeordnetenwatch.de geht es auch mir darum, dass es nur ein Forum ist von vielen. Und wenn ich jetzt sage, ich veröffentliche auf Abgeordnetenwatch.de, kommt dann das nächste und das nächste und dann kriege ich die Frage, warum ich im einen veröffentliche und im anderen nicht. Das kann ich dann gar nicht leisten. Das ist ein weiterer Grund dafür, warum ich dafür entschieden habe, nicht bei einem Online-Forum oder bei vielen dann mitzumachen, weil es dann einfach nicht mehr leistbar ist. Die Frage der Entstehung von Gesetzen gibt es ja einmal immer wieder offizielle Dokumente, die ja im Internet stehen. Da kann man auch nachvollziehen, welche Fraktion welchen Antrag gestellt hat. Ob es von großem Vorteil ist, dass man im Internet dann weiß, dass man sich jetzt gestritten hat, ob man jetzt da das Komma an der Stelle oder an der Stelle setzt. Oder ob man jetzt einen Antrag, den man mal untereinander ausdiskutiert hat, irgendein Zwischenergebnis bringt. Das weiß ich nicht, ob das zu Transparenz auch führt.
Es gab immer wieder die Fälle, dass es hieß, Lobbyisten, die in Ministerien teilweise arbeiten, haben mitgewirkt an der Entwicklung von Gesetzen. Das könnte man ja dann transparent machen und die Bürger hätten eine Chance zu sehen, aha, der Mitarbeiter im Ministerium so und so, der aber eigentlich von einer gewissen Firma kommt, hat da einen ganz elementaren Beitrag geleistet. Das wäre doch eine Form von Transparenz, wo auch der Gesetzgeber nichts verlieren würde.
Über die Frage, welche Mitarbeiter aus Unternehmen in Ministerien arbeiten, hat sich auch der Bundesrechnungshof schon geäußert. Auch ich sehe das mit großer Zurückhaltung, ob das vernünftig und richtig ist. Aber ob sie über eine Möglichkeit, dass das im Internet steht, dann wissen, wer welchen Textbaustein geliefert hat. Ich glaube, dass das gar nicht kontrollierbar ist. Sie könnten da im Prinzip alles reinschreiben, was sie wollten. Und insofern denke ich, wäre das dann auch eine Informationsflut. Man würde die Leute dann auch mit Informationen überschütten. Und die kämen gar nicht mehr klar mit. Man kann auch mit Informationen einen quasi erschlagen. Ich glaube, dass die Tatsache, dass man darüber spricht, dass die in den Ministerien sind, was ich, wie gesagt, sehr kritisch sehe, da brauchen wir gute Gründe, warum das so ist. Und dann als zweites natürlich auch die Frage, wie werden Texte, die dann da sind, publiziert? Und das funktioniert, denke ich, eigentlich ganz gut. Es gibt einen Entwurf der Bundesregierung. Kein Gesetz kommt aus dem Bundestag so raus, wie es reinkommt. Sie sehen also das Wort, was die Abgeordneten dran geändert haben. Aber im Ministerium auf Abteilungsleiterebene oder Unterabteilungsleiterebene die Gesprächsverläufe zu dokumentieren, das glaube ich, ist nicht leistbar und bringt uns auch nicht voran.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal ein, zwei persönliche Aspekte diskutieren. Die Bürger sind ja immer ungeheuer interessiert daran, wer sitzt eigentlich in welchem Ausschuss. Jetzt kann man ja auf Ihrem Facebook-Profil viele Ihrer Aktivitäten nachvollziehen. Das macht ja doch viel Arbeit, so ein Facebook-Profil. Sitzen Sie dann abends in Ihrem Abgeordnetenbüro und pflegen das oder macht das Ihr Stab?
Also ein Teil dieser Pflege macht mein Stab und einen Teil mache ich auch selbst.
Und was ist das, was Sie am meisten interessiert auf Facebook, an diesen Aktivitäten dort vor Ort zu sein? Auf diesem digitalen Marktplatz?
Also für mich ist vor allem wichtig, über die Arbeit der Abgeordneten zu berichten. Jetzt nicht im Detail, wir diskutieren jetzt gerade, ob da das Wort so oder so steht, sondern darüber zu informieren, welche Sitzungen im Zweifel gerade ablaufen. Oder dann auch schon mal natürlich stimmungsmäßig sein. Heute war die Angela Merkel mal wieder richtig gut. Ich finde, das ist eine Botschaft, die man aus so einem Bundesausschuss also auch mal rausgeben darf. Das gehört dann, denke ich, da mit dazu.
Das muss geben Sie auch das Gegenteil raus, wenn Sie mal nicht so gut drauf waren?
Wie sich das gehört, schreibt man dann weniger drüber. Aber das Wichtige und Entscheidende ist ja, dass man da auch ein gewisses Interesse weckt und es nicht allzu trocken gestaltet nur. Aber das, denke ich, ist eine wichtige Aufgabe, denn vielen Menschen ist oft gar nicht klar, was ein Abgeordneter oder was im politischen Bereich so alles an Terminen läuft. Und das ist schon eine ganze Menge.
Der Vorsitz einer solchen Enquete-Kommission ist ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, eine sehr exponierte Aufgabe. Was glauben Sie, warum man gerade Sie zum Vorsitzenden gemacht hat?
Ich vermute, es liegt daran, dass ich verschiedene Erfahrungen schon in diesem Bereich gesammelt habe. Zum einen, dass ich schon mal bei einer Enquete-Kommission dabei war, damit grundsätzlich weiß, wie sowas eigentlich ablaufen soll. Zum zweiten, dass ich von meinem Hintergrund her thematisch gut hinpasse. Zum einen habe ich in der Uni in Karlsruhe Maschinenbau studiert und mich dort auch auf Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation spezialisiert, war dort auch tätig im Bereich Mensch-Maschine-Systeme. Kommunikationsergonomie, habe im Bundestag für die Technikfolgeabschätzung einige Projekte begleitet, unter anderem E-Petitionen und verschiedene andere Projekte, die mit Internet zu tun hatten. Und dann bin ich in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats im Ausschuss für Bildung, Forschung und Kultur tätig gewesen, habe dort auch einen Bericht zu E-Learning an Schulen gemacht. Insofern wird dieser Hintergrund wohl auch noch mit einer Rolle gespielt haben.
Nun gibt es ja auch eine ganze Reihe weiterer Vertreter Ihrer Fraktion, die schon seit längerem in Sachen Web 2.0 beispielsweise auch sehr aktiv waren. Deswegen gab es ja hier unter einige Überraschungen, dass Sie zum Vorsitzenden gemacht worden sind. Würden Sie sich als Netzexperte bezeichnen?
In einer Enquete-Kommission nimmt man sich die Experten von außen. Das ist ja genau der Vorteil der Enquete-Kommission, dass man bei 17 Abgeordneten, die mit den Themen auf unterschiedlichster Ebene befasst waren, auch 17 Sachverständige, Experten von außen dazu nimmt. Das ist ja auch der Reiz davon, dass die Abgeordneten ihren eigenen Horizont erweitern. Und das ist meine Aufgabe für mich im Rahmen dieser Aufgabe und dieser Arbeit als Vorsitzender Enquete-Kommission, integrierend zu wirken. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe des Vorsitzenden. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass man möglichst alle Fraktionen, alle Strömungen mitnimmt, dass man nicht eiskalt abstimmt. Und es scheint wohl so zu sein, dass mir diese Eigenschaft zugesprochen wird, dass ich in der Lage sei, das zu leisten. Und das ist meine Hauptaufgabe. Und wenn ich nach den 2 Jahren Enquete-Kommission als Netzexperte mich fühle, hat es ordentlich was gebracht.
Aber aktuell, wie würden Sie sich aktuell als Netzexperte bezeichnen? Das wäre doch wünschenswert für die Bürger, dass in der Enquete-Kommission Parlamentarier sitzen, die eine Affinität zu dem Thema haben. Und man wird doch den Eindruck nicht los, dass es hier und da eher um eine Weiterbildungsmaßnahme geht für Parlamentarier in Sachen Netzkultur.
Nee, da will ich schon massiv widersprechen. Um eine Weiterbildungsmaßnahme geht es ganz bestimmt nicht. Es ist ja zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Fähigkeiten, die gesamte Kommission. Es hat ja jeder seinen eigenen Einstiegspunkt in dem Bereich und es ist ja keiner Experte in allen Bereichen, sondern die Arbeit in einer Kommission, da muss man sich gegenseitig ergänzen. Und meine Arbeit mit Mensch-Maschine-Systemen in meiner Universitätszeit.
Was haben Sie da
konkret gemacht? Meine Tätigkeit, ich habe konkret Ergonomie an Bildschirmen gemacht. Wie müssen Bildschirmseiten aufgebaut sein? Ich habe die ersten Internetseiten für das Institut erstellt, an dem ich war. Also so hat man da schon einiges zu tun gehabt. Und auch bei der Frage Europarat oder auch bei der Technikfolgeabschätzung, wenn Sie an E-Petitionen denken, das große Thema jetzt auch beim Deutschen Bundestag der Bürgerbeteiligung, war ich für die Technikfolgeabschätzung für die Fraktion mit daran beteiligt. Und insofern decke ich diese Bereiche ab. Ich decke die Erfahrung ab, wie Enquete-Kommissionen funktionieren. Ich denke, dass ich von der Seite her für das Thema Vorsitz dann schon wahrscheinlich der Richtige bin, sonst hätte man mich nicht ausgewählt. Und in anderen Fraktionen oder auch bei uns in den Fraktionen gibt es dann Leute, die aus unterschiedlichsten Bereichen an das Thema Netz gehen. Fachleute für Computerspiele mehr, die sich in dem Bereich aufhalten. Andere, die sagen, Kultur ist der wichtige Punkt im Internet. Dann haben wir Leute, die sich in den Rechtsfragen auskennen. Einer, der alles abdeckt, werden Sie nicht finden.
Axel E. Fischer, der designierte Vorsitzende der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.